Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 12. Dezember 2025, verbunden mit unseren allerbesten vorgezogenen Wünschen zum dritten Advent. Die Adventszeit, die schönste Zeit des Jahres, wobei eigentlich sind ja alle Jahreszeiten schön, haben sie alle ihren ganz speziellen Reiz, aber vielleicht die Adventszeit den speziellsten, wenigstens für mich. Genießen Sie den Kerzenduft, die Lebkuchen, die Gurzli im Kreise Ihrer Familie, Ihrer Freunde, Ihrer Haustiere oder aber als stille Genießer auch einmal für sich allein. Die Themen. Jetzt geht's etwas weniger weihnachtlich zu und her. Die USA kapern einen Öltanker vor Venezuela. Das Maduro-Regime droht, seine wichtigste Devisenquelle zu verlieren. Die Regierung Trump will die Führung in Caracas ökonomisch in die Enge treiben. Bis anhin hatte Venezuela mit dem Schmuggel von Erdöl viel Geld verdient. Es ist ja unglaublich, meine Damen und Herren, wie hier die doppelten Maßstäbe scherbeln, dass es also in der Milchstraße kracht. Was haben wir in den letzten 3 Jahren alles gelesen? An geballter, artilleristischer Verbalbombardierung der Einflusssphärenpolitik der Russen bezüglich der Ukraine. Das wurde also niedergeschrieben zu einem der tiefsten Abgründe in der Verbrechensgeschichte der Menschheit. Als Ausbund an antizivilisatorischer, krimineller Energie eines wild gewordenen Diktators im Kreml. Als absolut inakzeptabel Völkerrechtsbruch. Man rief danach den internationalen Strafgerichtshöfen, Boykott, Sanktionen, internationale Ächtung, Moralismus auf allen Stalinorgeln der selbstgerechten Empörung. Und natürlich noch oben einen drauf, selbstverständlich kommen dann noch die Räuber, die Panzerknacker in den Nadelstreifenanzügen und stehlen, entwenden, beschlagnahmen, enteignen die russischen Staatsvermögen. Übrigens unter Bruch aller völkerrechtlichen Gepflogenheiten und Regeln. Das ist der Fall Russland. Jetzt, was machen die Amerikaner? Die Amerikaner schicken einen Flugzeugträger vor die Küsten Venezuelas, behaupten, ja, man müsse da Drogenkuriere angreifen. Also das ist ja ungefähr die Rhetorik von Putin damals mit den kleinen grünen Männchen in der Krim. Es geht uns nur um die Drogenkuriere da, auf ihren baufälligen Kähnen, auf ihren Bötchen. Da schicken wir jetzt also die USS Gerald R. Ford dahin. Nein, nein, mit Geopolitik hat das nichts zu tun. Mit Regimewechsel in Venezuela, mit einem völkerrechtswidrigen Eingriff in die Selbstbestimmungsrechte eines Staates in Südamerika. Nein, nein. Interessensphären, Einflusssphärenpolitik, sozusagen die Monroe-Doktrin à la Putin in Südamerika, das weisen wir von uns. Und die Medien, die sich ja aufs Fürchterlichste aufgeregt haben, ein laues Lüftchen, nicht einmal jetzt, es wird ganz pflichtschuldig Bericht erstattet, als sei das das Normalste in der Welt. Ja, jetzt schicken Sie halt einen Flugzeugträger, machen Sie einen Regimewechsel. Wohlverstanden. Für mich ist Maduro auch ein Halunke, Ein Halunke der Selenskyj-Klasse, um das gleich mal so auszusprechen. Und das sehen wir jetzt ja auch, dass in der Ukraine dieser Präsident eben nicht dieses leuchtende Vorbild an Demokratie ist. Und Maduro ist genauso angegriffen jetzt wie Selenskyj. Aber da gelten natürlich ganz andere Maßstäbe. Da will man nichts, also auch gar nichts sozusagen aufkommen lassen, damit vielleicht ein Vergleich entstehen könnte zwischen der eben unterschiedlichen Beurteilung dieser beiden Konfliktregionen. Also die Amerikaner, um es kurz zu machen, die machen genau das, was die Russen jetzt auch in der Ukraine getan haben. Sie sagen, wir akzeptieren das nicht. Wir möchten nicht, dass Venezuela mit unseren Gegnern, mit unseren Rivalen, mit China und mit Russland wichtige Energiegeschäfte betreibt. Plus, wir haben natürlich ein Auge geworfen auf diese gewaltigen Energiereserven und wir möchten jetzt diesen Störenfried Venezuela, wir benutzen die Gelegenheit, um ihn loszuwerden. Um da, man hat ja bereits eine Friedensnobelpreisträgerin installiert, die als neue Präsidentin bereitsteht, um hier endlich im Sinne der amerikanischen Außenpolitik, der amerikanischen Interesse einen Regimewechsel herbeizuführen. Ich rechtfertige das nicht. Ich verurteile das nicht, obwohl es mir überhaupt nicht passt, geht mir völlig gegen den Strich als Schweizer. Aber das, meine Damen und Herren, ist die Geopolitik. Das ist die Realpolitik. Und die genau gleiche Realpolitik sehen wir in der Ukraine, haben wir gesehen in den letzten 3 Jahren, mit einer Kakophonie der Fake News, die dieses ganze fürchterliche, blutige Tragödientheater von Anfang an begleitet hat. Und unsere Medien, diese superschlauen Allesdurchschauer und Nichtsversteher, die sind ja immer noch wild entschlossen, der Ukraine zu einem Sieg zu verhelfen in einem Krieg, den die Ukraine nie gewinnen kann. Ich meine, das ist hier die Situation. Und ich, zugegeben, überinszeniere das jetzt etwas in meiner Sendung, fast selber etwas theatralisch, um einfach vielleicht diese tatsächlich ja fast schon himmelschreienden, scherbelnden Dissonanzen aufzuzeigen, diese unterschiedlichen Maßstäbe. Und mein Wunsch würde darin bestehen, dass wir endlich mal aufhören zu moralisieren und eben genau mit diesen völlig verschobenen und verschrobenen Ellen, die eben der Situation nicht gerecht werden, wenn man schon im Namen der universellen Moral zu sprechen glaubt oder zu sprechen vorgibt, wenn man schon den säkularisierten kleinen Jesus raushängt gegenüber Russland und dem Mahatma Gandhi, dann möchte man doch das bitte auch gegenüber den Amerikanern tun. Aber eben einmal mehr gilt, wenn zwei das Gleiche tun, ist es oft dann eben in den Augen der Betrachter nicht das Gleiche. Also Interessen, Standpunkte regieren eben. Das war immer so. Aber man hat das überkleistert mit einem Zuckerguss des Moralismus und der selbstgerechten Selbstbeweihräucherung und dieser ganzen schmeichlerischen Rhetorik. Wir sind die Guten, das sind die Bösen. Das sind ja auch Ausdrucksargumentationen, wenn man so will, oder das sind ja auch rhetorische Ausschweifungen und Selbstdarstellungen, die zeigen, dass irgendwo auch eine Orientierungskrise vorhanden ist. Man verbeißt sich dann geradezu in ein Feindbild, um sich selber irgendwo zu spüren. Also vermutlich hat diese ganze Ukraine-Politik und vor allem auch die mediale Begleitung derselben in Europa, zum Teil auch in den USA vor Trump, damit zu tun, dass unsere Welt eben auch zutiefst verunsichert ist, sodass man eigentlich einen realpolitischen, geopolitischen Umgang damit nicht finden konnte. Und noch einmal, es geht mir weder darum, das zu rechtfertigen, was die Russen machen. Das ist genauso knallharte, brutale Politik. Aber ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, ich weine dieser ukrainischen Regierung, den Ukrainern schon, aber der ukrainischen Regierung überhaupt keine Träne nach, weil die haben es darauf ankommen lassen. Die haben sich verantwortungslos im Sinne der Ukraine verhalten. Sie haben nichts getan, um die russischen Sicherheitsinteressen ernst zu nehmen. Sie reden nur von ihren Sicherheitsinteressen. Sie reden immer nur von dem, was sie für richtig erachten, ohne aber vielleicht auch etwas die Interessen des Nachbarn zu berücksichtigen. Aber das ist eben Politik. Die Ukrainer, deshalb sind sie sogar teilweise entschuldigt, wurden da natürlich auch massiv angestachelt, verführt geradezu von ihren westlichen Sponsoren und Einflüsterern, die diese Ukraine zum Stellvertreterschauplatz, zum Kampf Platz zur Kampfzone in einem Stellvertreterkrieg gegen Russland verheizt haben, regelrecht einmal mehr. Das ist nicht diese Regierung. Trump, die hat versucht, hier von Anfang an Frieden zu schließen. Jetzt sind sie absurderweise die Europäer, die hier quasi Stahlstangen in die Speichen zu schieben versuchen. Aber einfach, wir sehen, und das ist die neue Zeit, dass die geopolitischen Interessen jetzt wieder ungeschminkt und unverzuckert und ohne diesen Überguss an Verlogenheit 1:1 durchexerziert werden. Die Amerikaner in Venezuela, die Russen in der Ukraine. Und jetzt, was heißt das? Was muss man machen? Jetzt muss man das eben so machen, dass man sagt, Freunde, wir wollen diese Konflikte nicht eskalieren lassen. Mit den Amerikanern macht man es nicht. Es gibt keinen Weltboykott jetzt gegen die USA, keinen internationalen Aufschrei in der EU. Die sind mucksmäuschenstill. Merkwürdig eigentlich, vielleicht ist das auch schon ein Zeichen der Ernüchterung, dass sie endlich zur Vernunft kommen, wobei man sollte nie den Tag vor dem Abend loben. Und man sollte einfach versuchen, diese Konflikte eben einzuhegen, nicht größer zu machen. Das gilt aber auch für die Ukraine, das gilt natürlich auch für diese Kampfzone. Russlands Außenminister Lavrov spricht von einer Nötigung der Europäischen Union und kritisiert die EU-Staatschefs hart, denn ihre Sicherheitsgarantien, ihr Insistieren darauf, dass EU-Truppen in der Ukraine die Sicherheit garantieren sollen, das lehnen die Russen ab. Sie sagen, nein, wir wollen euch da nicht haben. Diese Art von Sicherheitsgarantie akzeptieren wir nicht und EU-Truppen in der Ukraine wären für unsere Armee ein legitimes Ziel, also ziemlich harte Ansagen. Er sagt gleichzeitig aber auch, wir haben nicht das Interesse, weitere NATO-Staaten oder die EU anzugreifen. Das liegt jenseits von unseren Vorstellungen, hat ja auch der russische Präsident schon mehrfach betont. Aber vor allem auch deutsche Politiker glauben das nicht. Da sind sie natürlich geformt, verformt von der eigenen Außenpolitik-Geschichte. Denn der frühere deutsche Diktator Hitler hat natürlich gelogen, dass sich die Balken biegen. Gut, Stalin hat natürlich auch massiv gelogen seitens der Sowjetunion. Die haben sich nichts geschenkt, aber Hitler hat gelogen. Und wenn natürlich der eigene gelogen hat, dann findet man natürlich auch, dass der andere immer lügt. Hat ja auch was Entlastendes bezüglich der eigenen Geschichtsauffassung. Wie übrigens die deutsche Position in diesem Krieg, die politische Position, die Regierungsposition. Ich rede jetzt weniger von den Leuten, wobei es gibt vermutlich auch viel Zustimmung in Deutschland für diese Position. Hat meines Erachtens auch etwas natürlich und sehr viel mit der deutschen Geschichte zu tun. Und etwas zynisch könnte man sagen, auch etwas mit Ablass. Man möchte natürlich frühere Schuld jetzt abgleichen, indem man sozusagen militant auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen behauptet. Und darin steckt natürlich auch eine gewisse Tragik. Denn ich möchte niemandem unterstellen, dass er böse Motive hat. Ich bin sowieso jemand, der da sehr, sehr vorsichtig ist, wenn einer eine andere Meinung hat, ihm dann sofort ein böses Motiv zu unterstellen. Mag solche geben, aber ich glaube, es ist eben noch viel komplexer. Sie glauben, die besten Motive zu haben, die besten Absichten, das Gute zu tun. Man möchte so gut sein. Man ist in seinem Gutsein oder Gutscheinenwollen so tüchtig, dass man gar nicht merkt, dass man eigentlich das Böse verlängert, nämlich einen Krieg. Das ist hier die große Situation, aber psychologisch fast schon ein Knacks, aber das müssen die Deutschen selber mit sich ausmachen. Keine Aggressionspläne gegen die EU, keine EU-Friedenstruppen. Lavrov sagt, wir wollen, dass auch unsere Sicherheitsinteressen berücksichtigt werden. Und ich glaube, man sollte das ernst nehmen. Man sollte ernst nehmen, dass Russland diesen Krieg, wie es Professor Mearsheimer gesagt hat, aus der strategischen Defensive führt. Das ist kein Angriffskrieg, eine Offensive. Alexander der Große am Hindukusch oder eben bald am Brandenburger Tor. Wir müssen jetzt da die Sandsäcke aufschichten. Das ist ein Missverständnis. Übrigens hätten die USA gesagt, das berichtet Zelensky, es solle eine Freihandelszone geben im Donbass. Mal sehen, wie das sich jetzt entwickelt. Ich frage mich natürlich, wollen die Russen überhaupt Frieden machen? Sie gewinnen ja den Krieg. Und der Westen hat ja alles unternommen, um sich als glaubwürdiger Vertragspartner aus dem Spiel zu nehmen, vor allem die EU. Also das Misstrauen auf der russischen Seite ist vermutlich mindestens so groß wie das Misstrauen auf der EU-westlichen Seite. Und in so einer Ausgangslage, wo sich vor allem auch die Europäer überhaupt nicht bemühen, irgendwo eine Brücke zu bauen, kann man ja auch vom anderen nicht erwarten, dass er dann plötzlich diesen Westen so vertraut, die ja die Russen zuvor quasi auf die gleiche Stufe wie Hitler gestellt haben. Also das sind ja dann auch rhetorische Anreize, die man schafft. Und jetzt natürlich auch mit diesen Raubzügen auf russische Staatsvermögen, die nicht geeignet sind, hier das Vertrauen wiederherzustellen. Und wenn es Friedrich Merz, ich meine, das ist ein Aberwitz, ich meine, das ist eine unheimliche, tragische Parallele zur Geschichte. Wenn es also der deutsche Kanzler Merz hier die Belgier überrollt, überfährt, sie in den Schwitzkasten nimmt, dass sie endlich diese russischen Staatsvermögen freigeben, noch unterstützt von Christine Lagarde, die ja, glaube ich, neue WEF-Direktorin werden soll, und sagt, das sei im Einklang mit dem Völkerrecht, wenn man den Russen die Staatsvermögen wegnimmt. Und da muss ich Ihnen sagen, als Schweizer mache ich mir dann allmählich Sorgen über den Standort Davos, der dann solchen Persönlichkeiten gewissermaßen an herausragender Stelle eine Plattform bietet. Es gibt unter Ihnen natürlich sehr viele, die das WEF sowieso himmeltraurig finden. Da müsste man einmal länger darüber diskutieren. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Aber egal, das kann es ja wohl nicht sein, dass eine Frau Lagarde, die diesen Diebstahl von russischem Staatsvermögen legitimiert, und ein deutscher Kanzler im Ersten Weltkrieg, die Reichswehr, hat ja die Neutralität von Belgien auch vergewaltigt. Und jetzt kommen die Belgier noch einmal unter die deutschen Räder. Nein, das kann sie also wirklich nicht sein. Also diesen Politikern fehlt das geschichtliche Bewusstsein und vor allem auch das geschichtliche Bewusstsein gegenüber Russland. Helmut Kohl hat das erfasst. Er hat den Russen gesagt, ihr habt in Deutschland dank der friedlichen Wiedervereinigung immer einen Anwalt in der westlichen Politik. Das hat Helmut Kohl versprochen, Gorbatschow und Jelzin damals bei diesen Strickjackentreffen, die sie auch fotogen absolviert haben. Und ich glaube, die haben ihm das abgenommen, die haben es geglaubt. Gerhard Schröder, ehemaliger Juso, sicherlich gegenüber den USA kritischer eingestellt, hat es dann vielleicht ein bisschen übertrieben mit seiner Russlandnähe. Hat dann die Amerikaner vor den Kopf gestoßen. Das war vermutlich ein Fehler, hat dieses Verhältnis aus dem Gleichgewicht geworfen, Nord Stream plus dann noch seine eigenen materiellen Interessen, das kann man kritisch beurteilen. Ungeachtet all dessen war Schröder ein sehr guter Kanzler, meines Erachtens vor allem durch seine Agendapolitik. Und stärker dann in diese Schieflage gebracht hat, glaube ich, auch Angela Merkel, die deutsch-russische Politik. Und jetzt ist sie ja völlig zerbrochen, liegt sie in Scherben. Und das ist kein gutes Zeichen. Man müsste zurückkehren zu dieser sesselfüllenden Universalität zwischen Ost und West eines Helmut Kohl, der eben beide Seiten im Blick hatte. Die EU kippt das Verbrenner aus. Das ist interessant. Die Zielmarke des Ausstiegs verlängert. Verbrennermotoren dürfen auch übers Jahr 2040 hinaus gebaut werden und verkauft werden. Und das ist das Eingeständnis, dass die ganze Klimapolitik ein Klimaschwindel war. Also wenn uns das schon existenziell bedroht, Extinction Rebellion, muss ich gar nicht aufregen über die Extinction Rebellion, die Leute, die da sagen, die Welt geht unter. Ich meine, die EU-Führung, viele, auch die deutsche Regierung, die alte, und die Grünen sowieso, das ist Extinction Rebellion in den Teppichetagen. Die haben diese ganze Bewegung noch beflügelt. Und man hat den Leuten hier also wirklich systematisch Fake News ins Großhirn hereingestopft. Und jetzt steigt man aus dem Verbrenner aus und sagt, ja gut, so schlimm ist es ja offenbar doch nicht. Nachdem man vorher gesagt hat, was müssen wir machen, weil sonst die Erde verglüht. Also dieser ganze Klimaschwindel, der fällt jetzt auch auseinander. Und in der Schweiz, muss ich Ihnen sagen, haben wir die Tempolimiten von 130 und 100 außerorts und auf Autobahnen auf 120 und 80 gesenkt, wegen des Waldsterbens, das es gar nie gegeben hat. Also da müsste man, gibt es jetzt Vorstöße in der Schweiz, dass man diese Tempolimiten wieder aufheben sollte. Also die Entzauberung der Klimapanik, die Entlarvung des Klimaschwindels ist hier passiert. Eine 20-köpfige Delegation der AfD reist in die USA. Das ist jetzt eine transatlantische Freundschaft, die einigen in der CDU gar nicht zu Pass kommt. Die gehen jetzt also ins Außenministerium reden. Und es ist interessant, wie jetzt die Amerikaner natürlich, die deutsche Opposition, die steht denen näher, dieser Regierung, und wird unterstützt. Und das löst natürlich wieder Stress aus. Aber ist für die AfD auch eine Art Lebensversicherung? Und vielleicht sind, ich sag mal, etwas amerikakritische Politiker wie ein Björn Höcke, den ich ja übrigens differenziert sehe. Ich habe ihn auch schon interviewt. Ich finde nicht alles richtig, was er macht. Zum Beispiel bin ich kritisch bei seiner Wehrpflichtsposition. Aber egal. Ich auch da nicht Moralismus, nicht mit diesen unsachgemäßen historischen Gleichsetzungen. Aber ein Björn Höcke ist jetzt sicherlich eher etwas ein amerikakritischer AfDler. Es gibt noch andere. Aber vielleicht sind dann diese AfDler noch ganz froh, dass es Amerika gibt. Weil die Amerikaner stoppen dann das Flammenschwert des deutschen Verfassungsschutzes und des Inlandgeheimdienstes und garantieren dann am Schluss auch noch die demokratischen Immunitätsrechte einiger AfDler. Das ist interessant. Also die AfD natürlich jetzt auch beflügelt nach der amerikanischen Sicherheitsdoktrin. Das deckt sich ziemlich mit dem, was die AfD sagt. Das ist nicht Putin-Puddel-Politik. Das ist nicht Unterwerfung, das ist einfach Realismus. Aber wenn du natürlich im Auge des Moralisten nicht seinen Moralismus der absoluten Schwarz-Weiß-Verdammung mitmachst, dann bist du immer schon sozusagen absolut auf der Gegenseite, weil diese Moralisten sind gar nicht in der Lage, die Welt in Grautönen wahrzunehmen. Die sehen nur sich im strahlenden Licht und alles andere, was nicht gleicher Meinung ist, ist die Finsternis. Das ist das Problem dieser Moralisten. Die patriotischen Parteien, der Patriots for Europe, gewinnen immer mehr Einfluss. Ist eine Tatsache. Und die AfD, das schreibt die Welt heute, die AfD stößt jetzt bezüglich Amerika in jene Lücke, die eben die Regierungspartei geöffnet hat. So ist das eben. Wenn du selber vernachlässigst, kommt ein anderer. Das sind die Gesetze der Ökologie, aber es sind eben auch die Gesetze der Politik, dass immer alles nach dem Gleichgewicht strebt. Und überall, wo etwas in Schieflage ist, kommt etwas anderes. Und wenn man etwas Vertrauen hat in den Menschen, auch in die menschliche Selbstregulierungskraft und nicht glaubt, alles immer mit der Brechstange von oben, von der Leyen mäßig ins Ganzkörperkorsett einer EU hineinzupressen, dann kommt es vielleicht gar nicht so schlecht heraus. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. War wieder interessant heute Morgen. Gibt ja vieles, was man kommentieren muss. Danke, dass Sie immer noch dabei sind, dass Sie mir bis zum Schluss gefolgt sind. Und ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Und vielleicht sollten Sie sich überlegen, die Weltwoche zu abonnieren. Wäre gar keine schlechte Idee. Oder die Weltwoche zu verschenken. Leuten, die es nötig haben, bei denen eben das Weltbild auch etwas aus dem Gleichgewicht ist. Die müssen sozusagen an ihrer Statik etwas intellektuell gewissermaßen als Input, als Impuls bekommen, wäre eine gute Idee. Oder aber beschenken Sie sich selbst. Mich würde es natürlich riesig freuen. Wäre für mich ein gewaltiges Weihnachtsgeschenk. Alles Gute, einen schönen dritten Advent. Bis bald.